Die Zeit 18.30 Uhr.
NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und willkommen zu diesen Themen. Bund und Länder einigen sich im Grundsatz über eine Finanzreform. Dazu auch unser Kommentar. Abschluss des OSZE-Ministertreffens in Hamburg. McLaren-Report bestätigt systematisches Doping im russischen Sport. Niederländischer Rechtspopulist Wilders wegen Diskriminierung verurteilt. Amtsenthebungsverfahren gegen südkoreanische Präsidentin Park. Positive Bilanz beim Bundesamt für Migration in der Flüchtlingshilfe und bei den Asylentscheidungen. Das Wort des Jahres ist postfaktisch. Und die frühere Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Hildegard Hamm-Brücher, ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Das föderale System in der Bundesrepublik Deutschland mit seinen 16 Bundesländern und der Bundesregierung gilt als schwerfällig und reformunfähig. Besonders, wenn es um die gerechte Verteilung der Steuereinnahmen geht. Doch in der vergangenen Nacht konnte im Kanzleramt ein Kompromisspaket geschürt werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach sogar von einem Riesenschritt. Birgit Schmeitzner kennt die Details.
Mehr Geld für die eine Seite, mehr Kompetenzen, auch Gesetzgebungskompetenzen für die andere. Das prägt, vereinfacht gesagt, das geplante neue Finanzverhältnis der Länder mit dem Bund. Das Problem ist, dafür muss das Grundgesetz angepasst werden. Bei den Bundesländern war nun der Eindruck entstanden, dass sich der Bund hier zu viel nehmen will. Deswegen die lange und, wie man hört, harte nächtliche Verhandlungsrunde im Kanzleramt. Was genau vereinbart wurde, wo der Fortschritt nach der ersten Grundsatzeinigung im Oktober ist, das kommentierte Regierungssprecher Steffen Seibert so.
Wir haben eine politische Grundsatzeinigung und wir haben nun die Umsetzung so, dass jetzt daraus auch technisch und rechtlich völlig unangreifbar Gesetzentwürfe gemacht werden.
Sehr viel konkreter wollte Seibert nicht werden. Es gebe die gemeinsame Überzeugung, das zu schaffen, sagte er. Es gebe Arbeitsgruppen, um die Ergebnisse technisch in die Gesetzentwürfe einzuarbeiten. Und man habe das erklärte Ziel, das Paket in der kommenden Woche im Kabinett zu beschließen. Ein Knackpunkt bei den Verhandlungen war die neue Bundesgesellschaft für Autobahnen und Fernstraßen, durch die man sich mehr Effizienz bei Bau, Planung und Betrieb verspricht. Die Länder wollten hier eine Zusicherung, dass nicht der Weg hin zu Privatisierungen geebnet wird. Svenja Friedrich, die Pressesprecherin des Bundesverkehrsministeriums, sagte dazu, die Infrastruktur bleibe in der Hand des Bundes. Aber
diese Gesellschaft soll die Möglichkeit haben, für einzelne Projekte auch ÖPP-Verträge zu vergeben und auch Investoren daran zu beteiligen, wie es ja jetzt auch schon üblich ist. Das heißt, mehr gibt es dazu im Moment nicht zu sagen.
Unter ÖPP versteht man dabei eine öffentlich-private Partnerschaft, wenn also der Staat private Partner mit an Bord holt. So geschehen etwa beim Ausbau der A1 zwischen Hamburg und Bremen oder bei mautpflichtigen Tunnelprojekten in Rostock und Lübeck. Noch offen sind diverse Details beim Thema Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende, also bei der staatlichen Absicherung für Mütter oder Väter, deren Ex-Partner den Unterhalt verweigern. Der Sprecherin des Bundesfinanzministeriums Friederike von Thiesenhausen zufolge wird hier weiter beraten, und zwar unabhängig vom Kabinett in der kommenden Woche.
Wir werden am Mittwoch mit diesem großen Restgesamtpaket von Grundgesetzänderungen und einzelgesetzlichen Änderungen ins Kabinett gehen können und diese Detailabsprachen zum Thema Unterhaltsvorschuss finden. Es ist vereinbart, die bis zur ersten Lesung des Gesetzentwurfs im Bundestag abzuschließen. Das sind ja dann zwei Phasen.
Regierungssprecher Seibert fügte hinzu, es gebe noch Klärungsbedarf bei der Frage der Verwaltung, bei der Aufteilung der Kosten, beim Zeitpunkt des Inkrafttretens. Er wolle der Arbeitsgruppe nicht vorgreifen, aber man strebe an, das zügig auszuräumen.
Was bedeutet der Kompromiss beim Länderfinanzausgleich für das politische System in Deutschland? Hören Sie den Kommentar im Echo des Tages von Thorsten Huhn.
Es ist erstaunlich. Noch kurz vor ihrem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel zeigten sich die Ministerpräsidenten der 16 Länder überaus skeptisch über die Ausgangslage und vor allem über die Wünsche des Bundes nach Mitsprache. Doch nach 9-stündigen Verhandlungen hat man sich geeinigt und alle zeigen sich zufrieden mit dem Ergebnis. Egal, wie man das nun im Einzelnen beurteilt, es ist ein Erfolg für unser politisches System, dass sich der Bund und die 16 Länder einigen konnten. Damit hat unser Staat nun eine neue Finanzarchitektur, die ab 1. Januar 2020 gilt, wenn der alte Länderfinanzausgleich und der Solidarpakt ausgelaufen sind. Noch vor gut einem Jahr konnte sich kaum jemand vorstellen, wie ein neuer Länderfinanzausgleich aussehen könnte. Die Bundesländer waren untereinander völlig zerstritten. Die Reichen wollten nicht mehr einzahlen, die Armen verlangten mehr Unterstützung. Dann aber verständigten sich die 16 Länder auf ein gemeinsames Modell und nun haben sie zusammen mit dem Bund eine Lösung gefunden. Allerdings haben sich die Länder auf Kosten des Bundes geeinigt. Doch Bundesfinanzminister Schäuble zeigte sich für seine Verhältnisse großzügig und ermöglichte dadurch die Einigung. Im Gegenzug gelang es ihm endlich, die Zustimmung der Länder für direkte Hilfen des Bundes an Kommunen zu bekommen. So können nun renovierungsreife Schulen künftig direkt mit Geld aus der Bundeskasse saniert werden. Das ist gut so. Eine neue Infrastrukturgesellschaft soll helfen, Planung und Bau von Autobahnen schneller zu gestalten. Auch das ist bei dem hohen Nachholbedarf bei der Sanierung alter Strecken ein Versuch wert. Ob es tatsächlich zu besseren Ergebnissen führt, muss man abwarten. Eine Privatisierung ist auf Wunsch der Länder nicht vorgesehen. Schäuble hätte sie wohl gerne gehabt. In meinen Augen ist das verhandelte Paket sinnvoll. Unbeantwortet bleibt aber die Frage, wie gehen wir künftig mit den armen Gegenden Deutschlands um? Was tun wir gegen Landflucht, gegen die Armut in Städten, gegen die zu hohe Arbeitslosigkeit in manchen Landstrichen? Von diesem Problem sind die meisten Bundesländer betroffen, von den beiden großen im Süden mal abgesehen. Ruhrgebietsstädte haben den Strukturwandel noch immer nicht geschafft. Vorpommern verliert an Bevölkerung und damit nach und nach auch Infrastruktur. Das Saarland und Bremen kämpfen seit Jahren, ohne wirklich zu den anderen Ländern aufholen zu können. Immerhin erhalten diese beiden Länder jeweils 400 Millionen Euro jährlich extra, um die Schulden abzubauen. Aber wird das reichen? Für die Zukunft muss die Bundesrepublik ein System finden, um Regionen zu helfen und nicht ganzen Ländern. In diesen Regionen sind die Menschen besonders unzufrieden, weil sie sich abgehängt fühlen. Das dürfte die nächste Herausforderung für die Politik sein. Immerhin hat sie eine große Aufgabe gemeistert, eine Nachfolge für den alten Länderfinanzausgleich zu finden.
Thorsten Huhn kommentierte: Groß war der Sicherheitsaufwand für den OSZE-Gipfel in Hamburg, doch viele Beobachter bemängelten die politische Substanz. Eine Abschlusserklärung gab es nicht. Und auch die Lage in Syrien hat sich nicht geändert, obwohl die Vereinten Nationen gerade heute von mehreren hundert Männern in Aleppo berichten, die angeblich von syrischen Soldaten verschleppt worden sein sollen. Andreas Reuter mit einer Bilanz aus Hamburg.
Am Ende machten es die 50 Außenminister nochmal spannend. 2 Tage lang hatte es so ausgesehen, als werde dieser Gipfel in Hamburg so gut wie nichts Greifbares zustande bringen. Aber dann legten die Minister noch 3 Überstunden ein und verabschiedeten, wie Frank-Walter Steinmeier sagte, eine ganz erstaunliche Zahl von gemeinsamen Texten.
Wir haben Impulse gesetzt, um die OSZE beim Kampf gegen Terrorismus besser aufzustellen. Wir haben den Umgang mit Kleinwaffen in den Blick genommen, das Thema Fluggastdaten wie auch die Herausforderungen im Cyberraum. Und beim Thema Rüstungskontrolle sind wir in der Tat einen entscheidenden Schritt vorangekommen.
Trotzdem eine feierliche politische Abschlusserklärung brachten die 57 Staaten nicht zustande. Das scheiterte schon allein am Streit zwischen Russland und der Ukraine über die Krim. Und auch für den Konflikt in Syrien gab es nicht wirklich bahnbrechende Impulse. Zwar hatte der russische Außenminister Sergei Lavrov gestern Abend überraschend eine Feuerpause für Aleppo angekündigt, aber heute ruderte er schon wieder zurück. Er habe ja nie gesagt, dass die Kämpfe vollständig beendet worden sind. Ich habe gestern nur gesagt, dass sie unterbrochen werden, damit Zivilisten die Stadt verlassen können, diejenigen, die das wollen. Nach diesen humanitären Pausen werden die Kampfhandlungen weitergehen, bis die Banditen Ost-Aleppo verlassen. Frank-Walter Steinmeier aber wollte sich dennoch nicht von der Vision abbringen lassen, die die OSZE einst begründet hatte, in der Helsinki-Grundakte von 1975. Ost und West hatten sich da gemeinsam auf wichtige Prinzipien verständigt, die Unverletzlichkeit der Grenzen etwa und die friedliche Regelung von Streitfällen. Der damalige Bundeskanzler, der Hamburger Helmut Schmidt, hatte die Helsinki-Grundakte damals für Deutschland unterschrieben. Daran erinnerte Steinmeier und auch an das berühmte Zitat Helmut Schmidts: Wer Visionen habe, solle zum Arzt gehen. Aber
wer in einer solchen Zeit, in der wir leben, wer in einer Zeit fundamentaler Umbrüche und Herausforderungen keine Vision und keinen Kompass für die Zukunft hat, dem kann auch kein Arzt helfen.
Die Zukunft der OSZE liegt jetzt in der Hand von Österreich, das die Präsidentschaft zum Jahreswechsel von Deutschland übernimmt. Und Außenminister Sebastian Kurz bedankte sich artig bei seinem Vorgänger.
Frank-Walter Steinmeier hat das großartig gemacht. Er war unermüdlich im Einsatz und daher ist ihm auch gestern und heute zu Recht von allen Kolleginnen und Kollegen gedankt worden.
Das hätte ein gutes Schlusswort sein können, auch für Steinmeiers Amtszeit als Außenminister und kurz vor seinem Wechsel zum Bundespräsidenten. Aber sein Job, das betonte er immer wieder, ist noch nicht beendet. Schon morgen reist der noch Außenminister zu neuen Syrien-Verhandlungen nach Paris.
Am 26. September gab es in Dresden einen Sprengstoffanschlag auf eine Moschee. Nun konnte ein dringend tatverdächtiger 30-jähriger Mann in Hessen festgenommen werden. Ihm wird auch ein ähnlicher Anschlag auf das Kongresszentrum der Stadt vorgeworfen. Inzwischen hat ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen. Arndt Groß dazu aus Dresden.
Fatih-Moschee, Dresden-Ortsteil Kotta, nach dem Freitagsgebet. Wenige Wochen nach dem nächtlichen Anschlag. Der Moscheevorstand ist erleichtert, dass man einen Täter festgenommen hat.
Das würde ich sagen, Gott sei Dank.
Beim nächtlichen Anschlag am 26. September dieses Jahres war die Eingangstür der Moschee beschädigt worden. Imam Hamza Turan befand sich zu diesem Zeitpunkt in der nahegelegenen Wohnung mit seiner Familie. Turan ist allerdings immer noch besorgt wegen seiner Kinder. Den Anschlag haben die Kinder noch nicht richtig verdaut. Vor allem würden die Kinder weiterhin diskriminiert, weil man ihre Gesichter aus den Medien kenne. Der Imam bedankt sich aber auch für die Unterstützung aus der Bevölkerung. Seit mehreren Tagen sei die sächsische Polizei dem 30 Jahre alten Beschuldigten Nino K. auf der Spur gewesen. Nino K. stammt aus Dresden, wurde aber auf einer Baustelle in Hessen festgenommen. Die Informationen hätten sich in den vergangenen Tagen verdichtet, sagt die Polizei, dass Nino K. der Attentäter sein könnte. Der Leiter des operativen Abwehrzentrums der sächsischen Polizei, Bernd Merbitz.
Aber gesagt, wir müssen auch sofort handeln. Bei einem so gefährlichen Täter können wir nicht ausschließen, dass er irgendwo eine neue Straftat begeht. Und danach lief die Maschinerie an.
Der DNA-Test sei positiv gewesen. Neben dem Anschlag auf die Moschee wird dem 30 Jahre alten Nino K. ein Anschlag auf das Dresdner Kongresszentrum vorgeworfen. Außerdem soll K. Bombenattrappen an einer Elbbrücke deponiert haben. Nino K. selbst soll in Dresden-Kotta wohnen, in der Nähe der Fatih-Moschee. Die Nachbarn beschrieben ihn als ruhig und unauffällig. Bei den Durchsuchungen sei diverses Beweismaterial gesichert worden. Wolfgang Klein von der Generalstaatsanwaltschaft Dresden.
In der Wohnung haben wir Gegenstände, Utensilien gefunden, die zur Herstellung von Bomben und Brandvorrichtungen dienen können.
Der Leiter des operativen Abwehrzentrums Merbitz bestätigte dem Mitteldeutschen Rundfunk, dass Nino K. im Juli 2015 bei Pegida in Dresden aufgetreten war. Der Auftritt ist beim Online-Portal YouTube festgehalten. Nino K. verließ dort einen Brief an Bundeskanzlerin Merkel. Inhalt: Er sei enttäuscht von Merkel, habe sie sogar zweimal gewählt. Doch dann ändert er seinen Ton. Ausländer würden die hier lebenden Kinder erpressen, mobben und vergewaltigen. Und dann weiter gegen Merkel.
Sie reichen der größten Massenvernichtungswaffe, dem Islamismus, die Hand.
Bisher geht die Polizei davon aus, dass Nino K. ein Einzeltäter ist. Man hatte nach ihm gefahndet und dabei auch einen Videomitschnitt einer Überwachungskamera veröffentlicht. Auf den Bildern ist eine Person mit Motorradhelm zu sehen. Bei den Sprengstoffanschlägen im September dieses Jahres entstand Sachschaden. Es wurde niemand verletzt. Nino K. ist am Vormittag dem Haftrichter vorgeführt worden.
Der kanadische Sonderermittler zu systematischem Doping im russischen Sport, Richard McLaren, hat seinen Abschlussbericht vorgelegt. Der Inhalt bestätigt ein über Jahre dauerndes, staatlich gestütztes Dopingsystem bei mehreren Großereignissen. Olympische Spiele 2012 in London, Winterspiele Sochi 2014 sowie die Leichtathletik-WM 2013. Insgesamt sollen mehr als 1000 russische Sportler von der Vertuschung profitiert haben. Mehr als 2 Dutzend Medaillengewinner sind betroffen. Die Reaktionen in Russland sind alles andere als einsichtig. Markus Nambale meldet sich aus Moskau.
Die Reaktionen in Russland fallen einhellig aus. Wie es zu erwarten war, weisen Politiker und Sportfunktionäre die neuen Dopingvorwürfe zurück. Das Sportministerium erklärte in einer schriftlichen Stellungnahme, es habe kein systematisches Doping in Russland gegeben. Der Parlamentsabgeordnete Richard Zwischew sieht eine gegen Russland gerichtete Kampagne. Alles ist einseitig, alles ist gegen Russland gerichtet. Man sucht immer Schwachstellen. Für die Russen ist Sport eine Leidenschaft. Das ist unsere Sache und die will man uns wegnehmen. Der Abgeordnete sagte außerdem, der Bericht des kanadischen Doping-Ermittlers McLaren liefere keine überzeugenden Beweise. Leider haben wir nichts Neues gehört. Dabei haben wir lange auf diesen Bericht gewartet. Es hat sich einfach die Zahl multipliziert. Die können gern 1000 tausend, ach Millionen und Milliarden Russen aufzählen, die in den Skandal verwickelt sein sollen. Es ist einfach absurd und leider gibt es keine Fakten. Der Tenor hier in Moskau lautet stets, es habe in Russland kein vom Staat organisiertes Doping gegeben, sondern nur einzelne Dopingfälle. Für die müsse man die jeweiligen Sportler und Trainer zur Verantwortung ziehen. Von einem Dopingsystem könne aber keine Rede sein und deshalb sei auch jeder Ruf nach einer kollektiven Bestrafung russischer Sportler ungerecht. Svetlana Shurova, früher selbst Wintersportlerin und jetzt Parlamentsabgeordnete, äußerte den Verdacht, woanders auf der Welt sehe es nicht besser aus.
Meiner Ansicht nach sollte man mit einer Säuberung der Verbände auf internationaler Ebene beginnen, auch in anderen Ländern. Man sollte auch darüber Berichte verfassen. Ich bin mir fast sicher, dass es ähnliche Vergehen auch in anderen Ländern gibt.
Über seinen Sprecher hatte Präsident Putin schon vor der Veröffentlichung des neuen Dopingberichts erklären lassen, der Kreml werde die Interessen derjenigen russischen Sportler schützen, die nichts mit Doping zu tun hatten und haben, und zwar bedingungslos und konsequent.
Im März wird in den Niederlanden ein neues Parlament gewählt. Die Freiheitspartei des Rechtspopulisten Geert Wilders liegt in mehreren Umfragen vor den regierenden Konservativen von Ministerpräsident Mark Rutte. Heute wurde Wilders wegen diskriminierender Äußerungen über Marokkaner, die in den Niederlanden leben, verurteilt. Experten gehen davon aus, dass die juristischen Auseinandersetzungen ein dominierendes Wahlkampfthema werden könnten. Aus Den Haag berichtet Ludger Katzmierzak.
Mit seinen Äußerungen über die in den Niederlanden lebenden Marokkaner habe Wilders eine ethnische Gruppe kollektiv beleidigt und zur Diskriminierung dieser Menschen aufgerufen. Dabei, so der Vorsitzende Richter Hendrik Steenhuis, habe der Politiker bewusst auf jede Nuancierung verzichtet. Seine umstrittene Rede vor Parteianhängern in einem Den Haager Lokal sei wohl kalkuliert und inszeniert gewesen. Das Publikum sei vorab aufgefordert worden, auf die Frage, ob sie mehr oder weniger Marokkaner im Land haben wollen, mit weniger zu antworten. Es ging nicht nur darum, eine Frage zu stellen, es ging um eine im Vorhinein abgesprochene Interaktion mit dem Publikum. Dank dieses Zusammenspiels wurde die Botschaft von Herrn Wilders rübergebracht.
Ist die Botschaft von Herrn Wilders over das Flutlicht gebracht.
Wilders hatte stets argumentiert, seine Worte seien aus dem Zusammenhang gerissen worden. Seine Kritik richte sich nicht gegen alle, sondern nur gegen kriminelle Marokkaner und solche Menschen, die den Sozialstaat ausnutzen würden. Doch genau diese Differenzierung, so Hendrik Steenhuis, habe er bei seiner Rede am Abend der Kommunalwahl, die live im Fernsehen ausgestrahlt wurde, nicht gemacht.
Mit seiner Frage. Mit
seiner Frage hat Herr Wilders innerhalb unserer Gesellschaft eine ganze Bevölkerungsgruppe ausgegrenzt, ohne dabei Nuancen zu machen. Die Gruppe wird kollektiv angesprochen und diese Gruppe wird auch kollektiv in ihrer Würde angetastet. Dem Antrag der Staatsanwaltschaft, dem Angeklagten ein Bußgeld in Höhe von 5.000 Euro aufzuerlegen, folgte das Gericht nicht. Der Schuldspruch sei schon Strafe genug, befanden die Richter. Knetterchek, also knatschverrückt, sei dieses Urteil, kommentierte Wilders über Twitter. Kurz danach wandte er sich mit einer Videobotschaft an seine Wähler und auch an das Gericht.
Nederland ist ein ziek Land geworden.
Die Niederlande sind ein krankes Land geworden und ich habe eine Botschaft an die Richter, die mich verurteilt haben. Sie haben heute Millionen von Niederländern das Recht auf freie Meinungsäußerung abgesprochen und damit eigentlich jeden verurteilt. Niemand vertraut ihnen mehr.
Niemand. Vertraut ihr mehr.
Der 53-Jährige hatte das Verfahren stets als politisch motiviert kritisiert und die Staatsanwälte als Marionetten des Kabinetts beschimpft. Diese Vorwürfe und Anschuldigungen, so der Vorsitzende Richter, seien eines Politikers unwürdig.
Dit is geen politiek proces.
Dies ist kein politischer Prozess, denn auch ein demokratisch gewählter Politiker wie Herr Wilders steht nicht über dem Gesetz. Auch er muss sich an Recht und Gesetz halten. Auch für ihn ist das Recht auf freie Meinungsäußerung begrenzt.
Ist die Freiheit von Meinungsäußerung begrenzt.
Wilders hatte bereits vorab in einem Zeitungsinterview erklärt, das Urteil zu ignorieren. Er werde weitermachen in seinem politischen Kampf, kündigte Wilders an. Gegen das Urteil will er Berufung einlegen.
Die südkoreanische Präsidentin Park wurde von ihrem eigenen Parlament vorläufig entmachtet. Grund für das Amtsenthebungsverfahren ist eine verhängnisvolle Beziehung Parks zu einer langjährigen Freundin, die in Machtmissbrauch, Korruption und Nötigung ausufert. Jürgen Hannefeld informiert.
Mit einer überzeugenden Mehrheit hat das Parlament in Seoul das Amtsenthebungsverfahren gegen die Präsidentin auf den Weg gebracht. Von 300 Abgeordneten stimmten 234 für den Antrag. Das heißt, mehr als 60 Mandatsträger der Regierungspartei stimmten mit der Opposition. Für Park Geun-hye bedeutet das, sie muss die Amtsgeschäfte ab sofort ruhen lassen. Bis zur Entscheidung über die tatsächliche Amtsenthebung können 6 Monate vergehen. In dieser Zeit regiert der Premierminister anstelle der Präsidentin Südkorea. In gut einem Jahr liefe ihre Amtszeit ohnehin aus. Park Geun-hye wird vorgeworfen, in einen millionenschweren Korruptionsskandal verwickelt zu sein. Gemeinsam mit einer obskuren Freundin soll sie namhafte Konzerne wie Samsung oder Hyundai zu Spenden veranlasst haben, die dann in ihre privaten Taschen flossen. Der Skandal paralysiert das Land seit Wochen. Die Regierungspartei hatte mit Park vereinbart, dass sie im April vorzeitig zurücktritt. Das hätte ihr wenigstens Pensionsansprüche gesichert. Doch darauf wollte sich die Opposition nicht mehr einlassen.
Der geplante Atomausstieg in Deutschland, er kostet die Stromkonzerne Milliarden. Sie hatten deshalb Schadensersatz verlangt. Jetzt wurde ein Teil der Klagen zurückgezogen. Die Unternehmen folgen damit den Empfehlungen der Kommission zur Überprüfung der Finanzierung des Atomausstiegs. Bettina Nutz berichtet.
Die Kernkraftwerksbetreiber wollen einlenken, jedenfalls teilweise und nach langem Tauziehen. E.ON, NBW, Vattenfall, RWE sowie die Münchner Stadtwerke, sie ziehen rund 20 anstehende Klagen zum deutschen Atomausstieg zurück. Das teilten sie am Abend den Vorsitzenden aller Fraktionen im Bundestag mit. Das soll auch gelten für die Verfahren gegen die Folgen des Moratoriums, also der einstweiligen Betriebseinstellung von Kernkraftwerken nach dem Reaktorunfall in Fukushima 2011. Bleibt allerdings eine Klage von Vattenfall vor einem US-Schiedsgericht. Und da geht es immerhin um Schadensersatzforderungen von bis zu 5 Milliarden Euro. Der Atomausstieg, er ist und bleibt ein Deal der Konzerne mit der Politik. Die Kernkraftwerksbetreiber können sich einmalig mit mehr als 23 Milliarden Euro freikaufen aus den Kosten und Risiken von radioaktiven Hinterlassenschaften. Im Gegenzug sollten alle Klagen fallen gelassen werden. Bundestagsabgeordnete von SPD und Grünen reagierten inzwischen positiv und verweisen darauf, dass das entsprechende Gesetz nun vom Bundestag nächste Woche beschlossen werden könne.
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg muss sich 2 zentralen Herausforderungen stellen: die Verfahren beschleunigen und anerkannte Personen in Deutschland integrieren. Derzeit stapeln sich im Bundesamt noch knapp 500.000 nicht entschiedene Asylverfahren. Doch durch neue Organisationsstrukturen, die Digitalisierung aller Akten und den Rückruf von bereits pensionierten Richtern und Experten wurden große Fortschritte erzielt. Über die erfreuliche Bilanz aus Nürnberg, Ulrike Leffertz.
Glatt gebügelt ist nichts an Klaus Bouillon. Saarlands Innenminister ist einer, der sich reinschmeißt. Für ihn ist die Flüchtlingskrise in Deutschland bereits Vergangenheit.
Wir haben einfach Zeit gebraucht. Und jetzt ist das alles bestens geregelt. In anderen Ländern wäre das nicht gegangen.
Bouillon weiß, wovon er spricht. Zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise hatte er sein Büro kurzerhand in das Auge des Sturms verlegt. Ins sogenannte Lager Lebach im Saarland. 6.500 Flüchtlinge wurden dort im Spätsommer des vorigen Jahres innerhalb von wenigen Wochen aufgenommen. Heute ist Bouillon Vorsitzender der Innenministerkonferenz und würdigte die bayerischen Anstrengungen.
Was Bayern geleistet hat, sie haben ja die Leute dann mit den Bussen nach München geschickt. Die Züge kamen nachts um 2, 3 Uhr aus Mannheim. 50 waren angemeldet, 20 kamen, 30 sind abgehauen. Bayern hat das hervorragend gehandelt.
Ausdrückliche Anerkennung sprach er auch für Frank-Jürgen Weise aus. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit hatte mitten im größten Chaos die Leitung einer zweiten Behörde dazu bekommen, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg. Was er und sein Team geleistet hätten, würde erst in ein paar Jahren deutlich werden, sagte Bouillon. Die Arbeitsabläufe in der Flüchtlingsbehörde sind komplett umgekrempelt. Früher mussten Asylbewerber oft jahrelang auf Entscheidungen warten. Jetzt werden die eindeutigen Fälle schon nach unglaublichen 2 Tagen entschieden. Frank-Jürgen Weise.
Mein Eindruck ist, dass wir jetzt in der Art, wie wir uns als Behörden aufstellen, den geflüchteten Menschen gegenüber besser gerecht werden. Diese langen Wartezeiten abgestellt haben. Der Staat zeigt sich jetzt so, wie es der Bürger erwarten kann.
Aktenberge gibt es nicht mehr. Unterlagen werden digital erfasst und bearbeitet. Früher gab es im Bundesamt für Migration knapp 400 Entscheider. Jetzt sind es 6-mal so viele. Katja Wilken-Klein leitet hier das operative Geschäft. Statt einer dreijährigen Ausbildung gab es Schnellkurse mit Inselwissen.
Welche Herkunftsländer kann einer realistisch nach einigen Wochen der Qualifizierung bearbeiten? Das können nicht 150 Herkunftsländer sein. Das wäre unseriös gewesen. Und auch 20 ist unseriös. 1, 2 am Anfang, sonst hätte das nicht gelingen können.
Heute entscheiden diese Mitarbeiter jede Woche über 23.000 Asylanträge. Neu reisen zurzeit jede Woche nur noch 5.000 Flüchtlinge nach Deutschland ein. Die finden in den neuen sogenannten Ankunftszentren gleich alle wichtigen Behörden vor Ort. Registrierung, Gesundheitscheck und bei einem positiven Asylbescheid sitzt gleich nebenan die Arbeitsagentur. Hier wird nicht wie früher nach Schulabschluss und Ausbildung gefragt. Die neue Frage heißt, was können Sie? Und dazu entwickeln die Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit digitale Fragebögen mit Fotos und Videos. Erfolgsrezept für die Flüchtlingsherausforderung ist Kooperation.
Die Gesellschaft für deutsche Sprache gab heute wieder die mit Spannung erwarteten Wörter des Jahres bekannt. Das Rennen machte postfaktisch vor Brexit und Silvesternacht. Andrea Bonhagen weiß warum.
Mit postfaktisch beschreiben Wissenschaftler und Journalisten eine Zeit oder eine Politik, in der Fakten und Wahrheiten keine Rolle mehr spielen. Das Gefühl dominiert. Das Wort gibt es erst seit ein paar Jahren. Im September sprach sogar Angela Merkel in einer Rede von einer postfaktischen Zeit.
Es heißt ja neuerdings, wir lebten in postfaktischen Zeiten. Das soll wohl heißen, die Menschen interessieren sich nicht mehr für Fakten. Sie folgen allein den Gefühlen.
Damit wurde das Wort etwas bekannter, aber viele haben trotzdem noch nie von postfaktisch gehört.
Kenne ich gar nicht. Was soll es bedeuten?
Ich kenn's nicht.
Sagt mir jetzt nichts.
Das Postfaktische hat bereits zwei einschneidende Ereignisse in 2016 geprägt. Den Wahlkampf zum Brexit in Großbritannien und die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Peter Schlubinski von der Wiesbadener Gesellschaft für deutsche Sprache erklärt.
Also nehmen wir die Wahl jetzt mal des US-Präsidenten. Da wissen Sie ja, dass 70% aller seiner Behauptungen Lügen war. Wir haben das beim Brexit gesehen. Wir sehen das in Deutschland, also dass bei Landtagswahlen Parteien offensichtlich einen großen Erfolg haben, die auch die Fakten dann frei interpretieren und teilweise Fakten ignorieren.
Das englische Wort für postfaktisch, Post-Truth, wurde 2004 zum ersten Mal von dem US-amerikanischen Autor Ralph Keyes benutzt. 2016 wurde es dann in Bezug auf Brexit und Trump besonders häufig verwendet. Post-Truth wurde auch vom Oxford English Dictionary zum internationalen Wort des Jahres gewählt. Die Wahl der Wiesbadener Jury war dieses Jahr einstimmig. Schlubinski persönlich freut das. Er hält das Wort für enorm wichtig.
Natürlich bin ich der Meinung, dass es sehr wichtig ist, dass wir über die Phänomene, die sich dahinter verbergen, reden und diskutieren müssen. Es scheint so zu sein, dass wir doch in ein Zeitalter eintreten, in dem tatsächlich das Faktische und die Wahrheit zurückgedrängt wird und ganz andere Phänomene wie Bauchgefühl, Überhauptgefühle, Vorurteile etc. eine immer größere Bedeutung bekommen.
Manche Wissenschaftler sehen in der Abkehr von Wahrheit und Fakten sogar das Ende der Ära der Aufklärung und auch eine Gefahr für die Demokratie.
Hildegard Hamm-Brücher ist tot. Die frühere FDP-Politikerin und Staatsministerin im Auswärtigen Amt starb im Alter von 95 Jahren. Hamm-Brücher, die in München zu Hause war, zählte zu den prägenden Politikerinnen in Deutschland in der Nachkriegszeit.
Ich empfinde mich als Politikerin der Freiheit nach der Zeit der Unfreiheit, die ich als Kind und als junger Mensch erlebt habe.
Damals, in den 30er Jahren, lebte Hildegard Hamm-Brücher bei ihrer jüdischen Großmutter in Dresden. Die Erfahrungen der Judenverfolgung und Nazi-Diktatur waren prägend für ihr späteres politisches Engagement. 1948 trat sie in ihrer Wahlheimat München der Freien Demokratischen Partei bei, wurde Stadträtin, dann Fraktionschefin der bayerischen FDP. Jahre später folgte sie dem Ruf nach Bonn ins Auswärtige Amt. 6 Jahre lang war Hildegard Hamm-Brücher als Staatsministerin die rechte Hand von Außenminister Genscher, bis 1982 die sozialliberale Koalition zerbrach durch ein Misstrauensvotum von Union und FDP. Dem verweigerte sich die streitbare Demokratin und wurde abgestraft. Hamm-Brücher verlor ihr Amt, saß jahrelang als einfache FDP-Abgeordnete im Bundestag und entfremdete sich mehr und mehr von ihrer Partei. Als FDP-Kandidatin für die Wahl des Bundespräsidenten musste sie sich 1994 der Koalitionsräson beugen und Roman Herzog den Vortritt lassen. Enttäuscht ging sie zurück nach München und verließ nach 50 Jahren die FDP, die ihrer Ansicht nach zu einer Steuersenkungspartei verkümmert war. Sie selbst bezeichnete sich gerne als unverbesserliche Liberale. Der ehemalige SPD-Chef Hans-Jochen Vogel nannte sie einmal
eine Demokratin nicht nur mit dem Lippenbekenntnis, sondern wirklich mit ihrem Lebensbeispiel.
Sie hörten einen Nachruf von Andrea Herrmann. Und das war das Echo des Tages. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.